ist bei der WM-Vergabe alles mit richtigen Dingen zugegangen?
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kam.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt.
Vor 3 Tagen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Hallo liebe Hörer, ich begrüße euch zur Folge 29 unseres Sportrechts-Podcasts Liebling Bossmann, aufgenommen am 28.03.2023, 5 Tage nach neuer Zeitrechnung, die mit der Entlassung von Julian Nagelsmann begonnen hat. Und neben mir sitzen Robert. Zu meiner Rechten Robert,
no.
Zu meiner Linken
und Holger, hallo.
Und ich grüße an Chris Wienke, der heute aussetzt. Und in der heutigen Folge erwarten uns folgende Themen. Wir sprechen zum einen über die von der DFL beabsichtigte Lösung des 50+1 Konflikts, der vor allem die Bedenken des Bundeskartellamts an den 3 sogenannten Förderausnahmen für Leverkusen, Hoffenheim, Wolfsburg ausräumen soll, und schauen mal, ob das wirklich Lösungen sind. Dann beleuchten wir das EuGH-Verfahren zum UEFA-Nachwuchsspielerreglement und machen einen Schwenk zur Causa Super League. Auf dem Programm steht eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über den Ausschluss eines NPD-Funktionärs aus einem Sportverein. Und wir wagen uns auf ungewohntes Terrain, nämlich ins Strafrecht, und versuchen, die Entscheidung des Landgerichts Berlin zum Fall des getöteten Hertha-Fans nachzuvollziehen. Und den Anfang macht der Kai aus der Kiste, der uns diesmal ins Urheberrecht führt. Aber bevor du loslegst, Robert, habe ich eine Frage an dich. Warum können wir unsere Podcast-Folgen künftig nicht mehr am Freitag aufnehmen?
Wir können schon, aber dann wär's nicht mehr im Rahmen der Arbeitszeit.
Warum denn?
Ich habe gehört, dass wir eine 4-Tage-Woche probeweise einführen. Und das darauf wirst du wohl anspielen.
Oha. Ich bin beeindruckt. Wo kann ich mich bewerben?
Warten wir erstmal ab.
Direkt nach dieser Folge.
Warten wir mal ab, wie es läuft. Aber wir sind ganz gespannt und guck mal, wie alle das aufnehmen und wie es funktioniert. Und also gegenüber dem Mandanten habe ich weniger Sorge, aber ob die Umsätze leiden und ob man so seinen Tag so strukturiert kriegt, dass man dann effektiver arbeitet, das werden die nächsten Monate zeigen.
Habe ich noch einen Einwurf?
Ja.
Podcast-Zeit ist bei mir keine Arbeitszeit.
Wirklich?
Ja.
Oh. Na, wir können ja auch direkt extra am Freitag aufnehmen. Dann haben wir auch ganz viel Zeit.
Ja?
Ja.
Bestens.
Alles Brunch dazu.
Wo wir beim Thema Zeit sind, ich glaube, wir starten dann mal mit dem Urheberrecht.
Genau, wir machen einen kleinen Blick zurück. Wir hatten das Thema schon mal, und zwar geht es wieder um The Real Batman und Robin, eine Kunstfigur quasi, eine humoristische Darstellung, die sich ein Grafikdesigner anlässlich des Torjubels von Reus und Aubameyang ausgedacht hat und das umgemünzt hat in humorvoller Weise auf Robben und Ribéry und das quasi im Bayern-Gewand dann geschmückt hat und hatte es damals dann auch den Ultras zur Verfügung gestellt. Die haben es dann auch verwendet in eine Choreografie, bestehend aus dem Slogan The Real Batman und Robben, dann aufgeführt anlässlich des Pokalspiels gegen Dortmund tatsächlich. Und in der Folge hatte er dann probiert, Bayern München das zur Vermarktung anzubieten. Dazu ist es dann nicht gekommen und später musste er dann feststellen, dass ungeachtet dessen Bayern München dann doch seine vermeintliche Idee anders umgesetzt in den eigenen Shop angeboten hat als Merchandise-Artikel. Und das hat ihm nachvollziehbarerweise nicht ganz so gut gefallen. Dann hat er vom Landgericht München geklagt auf Auskunft, Schadensersatz und Rechtsanwaltskosten und hat auch gewonnen. Und das OLG München hat die Sache aufgehoben, die Klage abgewiesen und die Revision nicht zugelassen. Und an dem Punkt standen wir nun und dann hat er, was man dann als nächsten Schritt machen muss, nicht Zulassungsbeschwerde zum BGH erhoben und angeführt, dass dort sein rechtliches Gehör verletzt worden sei. Und tatsächlich hat der BGH das bestätigt. Denn rechtliches Gehör findet dann Anwendung, quasi wenn das Gericht, der BGH, der Auffassung ist, dass zentrale Argumente, auf die sich der Kläger stützt, von dem Gericht, dessen Entscheidung angegriffen wird, nicht aufgegriffen wurden oder nicht beachtet wurden. Und das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn das Urteil dazu schweigt. Es ist jetzt nicht so, dass man zu jedem einzelnen, dass das Gericht angehalten ist, zu jedem einzelnen Vortrag eines Klägers in der Begründung Stellung zu nehmen. Aber wenn es zentrale Argumente sind, die für den Ausgang der Sache erforderlich sind und dazu findet sich dann gar nichts in den Urteilsgründen, dann kann tatsächlich eine Verletzung rechtlichen Gehörs angenommen werden, so der BGH. Und so saß der BGH hier, weil das OLG München hatte sich nur auseinandergesetzt, ob der Slogan The Real Batman und Robben schutzfähig ist nach dem Urheberrecht. Das hat es verneint. Dann hat er sich noch mit der Choreografie auseinandergesetzt, die dort in welcher Art auch immer durchgeführt wurde. Was er aber nach Ansicht des BGH unterlassen hat, das OLG München, der dort zuständige Senat, ist ein Gesamtwerk sich anzuschauen, bestehend aus Slogan und den Zeichnungen, die der Kläger dort angefertigt hatte, eben von The Real Batman und Robben. Und in dieser Gesamtschau dieses Gesamtwerkes können so der BGH für sich betrachtet auch schutzfähig sein. Und weil das OLG München sich dazu gar nicht geäußert hatte, hat der BGH gesagt, wir verweisen zurück. OLG München muss sich das nochmal anschauen und die Sache dann abschließend entscheiden.
Aber ist ja super strange eigentlich, weil im Zivilprozess ist es ja so, dass die Parteien vortragen. Wie kann es denn sein, dass das OLG zu diesem einen Vortrag sich dann in dem Urteil gar nicht oder im Schluss gar nicht geäußert hat?
Die Annahme, dass dieser Slogan und die Figuren ein Gesamtwerk darstellen, einfach schlicht übersehen. Die haben die Einzelkomponenten sich angeschaut, aber sie haben nicht den Vortrag, der auch in der ersten Instanz schon erfolgte, den auch das Landgericht München schon zum Gegenstand gemacht hatte, haben sie einfach nicht in der Form gewürdigt. Mhm. Und das kann mir eigentlich nur erklären, dass sie es tatsächlich faktisch übersehen haben. Sie haben diese zugegebenermaßen ist das als Komposition, als Gesamtwerk anzusehen, jetzt auch nicht komplett zwingend. Das kann man argumentieren, lässt sich sicherlich auch vertreten, aber es ist jetzt nicht was urheberrechtlich komplett auf dem blanken Teller liegt. Also das nichtsdestotrotz sollte man von dem Spezialsenat OLG München schon erwarten, dass es die Differenzierung davor nimmt und dann sich dazu auch äußert in den Urteilsgründen.
Und es könnte jetzt dazu kommen, dass das OLG nochmal entscheidet und dann eine Revision dann möglich ist, nochmal eine normale Revision zum BGH? Oder siehst du das nicht?
Wenn quasi jetzt rechtliches Gehör wird ja dann jetzt gewahrt, es wird zurückverwiesen und dann wird das OLG München entscheiden, ob dieses Gesamtwerk urheberrechtlichen Schutz genießt und ob da eine Verletzung vorliegt. Und dann ist die Sache abschließend entschieden. Dann ist der Weg zum BGH, weil das dann quasi, es gibt ja immer gewisse Revisionsgründe, die da vorliegen können, aber das ist dann ja eine Sachverhaltsentscheidung. Ich sehe da nicht, dass da eine besondere Bedeutung der Rechtssache oder sowas vorliegt, also andere Revisionsgründe, die hier, die dann greifen könnten. Ja, bleibt spannend. Mal schauen, was rauskommt.
Was ist deine Prognose da in dem Fall? Ich glaube, du hattest schon mal in der Folge Stellung genommen.
Ja, also das OLG München, ich bin so ein bisschen, zum Teil ein bisschen bei dem OLG München, weil da hauptsächlich die lustige Idee im Vordergrund steht, jetzt quasi Spieler in das Gewand von Comicfiguren einzukleiden. Und ich das jetzt quasi den Umweg über ein Gesamtwerk erscheint mir schon ein bisschen konstruiert, weil eigentlich die Schutzfähigkeit liegt entweder bei den jeweiligen Comic-Hersteller quasi, der die Ausgangsfiguren Batman und Robin erschaffen hat und dann man sich quasi damit eher auseinandersetzen müsste. Aber ich habe mir den Sachverhalt und die konkrete Darstellung jetzt natürlich nicht zu dem Urteil nicht im Einzelnen angeschaut, aber darüber kann man sicherlich trefflich streiten, ob quasi dieses Gesamtwerk, ob es eine Schutzfähigkeit dieses Gesamtwerkes bestehend aus Slogan und Zeichnungen existiert und ob das dann eine Verletzung darstellt oder vielleicht auch jetzt nach den neuen Schrankenregelungen im Urhebergesetz mit Pastiche und Karikaturmöglichkeiten nicht auch quasi die Schöpfungshöhe so gering ist von diesem neuen gestalteten Werk, dass quasi es auch, also je geringer die Schutzkraft ist, desto zulässiger sind eben halt auch Bearbeitung davon, die dann vielleicht noch als zulässige Karikatur oder sowas angesehen werden können. Also ich glaube, da wird das OLG München noch ein bisschen Spaß haben, sich das entsprechend anzuschauen.
Wie ist da der Streitwert, weißt du das?
Wie hoch? Ich glaube nicht. Also sie machen Auskunftsanspruch, Rechtsanwaltskosten und Schadensersatz. Habe ich jetzt 52.000 ist festgesetzt. Okay. Also.
Hat das nicht vielleicht so ein bisschen Sprengkraft, weil man ja, also es ist ja ganz interessant, möglicherweise im Hinblick auf irgendwelche Werbeclips oder Werbezeichnungen, die verbunden sind mit Slogans, wo man vielleicht jetzt bislang nicht auf der Platte hatte, dass die jeweils urheberrechtlich geschützt sein könnten, beziehungsweise in ihrer Gesamtheit. Weißt du da mehr? Gab es da schon mal Vorentscheidungen in dieser Richtung?
Gab es immer mal wieder, aber ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz, ja, dass man sagt, also man kommt, der Slogan für sich betrachtet ist, erreicht nicht die erforderliche Schöpfungshöhe, weil er einfach zu nicht plakativ genug ist oder einfach nur irgendwie so ein bisschen sich in dieser geringen Wortanzahl erschöpft. Die Kombination tatsächlich könnte interessant sein und was es natürlich auch der Fall auch wieder mal zeigt, ist aus Agentur oder kreativen Sicht, wenn man pitcht oder quasi Angebote macht für kreative Leistungen, dass man ganz genau anschaut über NDAs oder Vertraulichkeitsvereinbarungen im Allgemeinen, dass man da vertragliche Regelungen erzielt, dass das, was man dem vermeintlichen Vertragspartner präsentiert, dann auch im Nachgang geschützt ist, weil, wie gesagt, zum Teil sind Ideen halt nicht geschützt nach dem Urheberrecht, aber über vertragliche Ausgestaltung lässt sich da auch viel, eben zum Beispiel über NDAs und sowas regeln, dass man da einen gewissen vertraglichen Schutz zumindest hat, dass man sich nicht verlassen muss darauf, dass man über das Urheberrecht dann geht. Also, bleibt spannend, warten wir mal ab.
Super, vielen Dank, Robert. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, nämlich zum ewigen Dauerstreit um die 50+1-Regelung in der DFL-Satzung. Und da gibt es eine längere Auseinandersetzung mit dem Bundeskartellamt dazu, ob diese Regelung kartellrechtswidrig ist. Und jüngst hat die Deutsche Fußballliga versucht, den gordischen Knoten durchzuschlagen, den du uns jetzt mal kurz erläuterst, Holger.
Ja, danke Fabian. Und nur zur Ergänzung, also gleichlautende Bestimmung ist auch in der DFB-Satzung auch enthalten. Nochmal ganz kurz zum State of Play, weil du sagtest, ewiger Streit um 50+1. Also ja, 5 Jahre dauert er jetzt vorm Kartellamt. Natürlich gab es davor schon auch Diskussionen mit Herrn Kind und so weiter. Am 22. März 2018 hat die DFL-Mitgliederversammlung beschlossen, dass sie ans Bundeskartellamt herantritt, um in der Sache Rechtssicherheit zu bekommen. Am 31. Mai 2021 wurde dann die vorläufige Einschätzung des Bundeskartellamts veröffentlicht in dem Thema. Ihr wisst wahrscheinlich alle Bescheid. Nochmal ganz kurz in Erinnerung rufen. 50+1 ist laut Kartellamt mit dem Kartellrecht in Deutschland, in Europa vereinbar, soweit es um die Grundregel geht. Ja, die Förderausnahme könnte ein Verstoß gegen Kartellrecht sein, weil es eben Vorteile bietet und dadurch den Wettbewerb verzerrt für die Clubs, die da in den Genuss dieser Ausnahmebestimmung kommen. Das sind Wolfsburg, Leverkusen und Hoffenheim. Wir wissen jetzt, dass Hoffenheim, der Herr Hopp, am 1. März angekündigt hat, dass er seine Stimmrechtsmehrheit ohne Gegenleistung an den Mutterverein zurückübertragen will, sodass dann nur noch zwei Clubs übrig bleiben, die formal diese Förderausnahme genießen. In den weiteren Verhandlungen kam die Komplementärausnahme und die ungeschriebene Ausnahme, weil es sozusagen mit dem Telos der Regel nicht übereinstimmt, zugunsten von RB Leipzig, wurde nicht mehr drüber gesprochen. Es geht nur noch um diese Förderausnahme. Und da kam es jetzt am 8.3. diesen Jahres zum Vorschlag der DFL mit dem Ziel, eben endlich Rechtssicherheit für die 50+1-Regel zu schaffen. Das DFL-Präsidium hat beschlossen, Verpflichtungszusagen gegenüber dem Bundeskartellamt abzugeben. Es soll keine weiteren Förderausnahmen mehr geben für Clubs. Und die beiden Clubs Wolfsburg und Leverkusen sollen unter folgenden Bedingungen Bestandsschutz genießen. Zum einen soll der ehemalige Mutterverein ein Vertreter in das Aufsichtsgremium der Spielbetriebsgesellschaft entsenden können, Und der Vertreter soll dann volles Stimmrecht haben. Und bei Entscheidungen, die Einfluss haben auf den Namen des Vereins, das Logo oder die Farben oder den Vereinssitz, da soll dieses Aufsichtsmitglied dann ein Vetorecht haben. Ja? Also gegen die gegen seine Stimme, gegen die Stimme des Vertreters des Muttervereins sollen solche Entscheidungen nicht getroffen werden. Das ist eigentlich die wichtigste Zusage in dem Zusammenhang. Und dann soll es eben auch noch eine Strafe bekommen, wenn der Konzern im Hintergrund, also Volkswagen oder Bayer, über einen gewissen Zeitraum einen Verlustausgleich vornehmen, der über 7,5% der Gesamterträge hinausgeht. Dafür soll dann eine Strafe zu zahlen sein. Das sind so der Kompromissvorschlag, der jetzt ans Bundeskartellamt herangetragen werden soll. Der Präsident des Bundeskartellamts hat auch schon laut Pressemeldung so eine Art Zustimmung signalisiert. Eine offizielle Bewertung steht allerdings noch aus. Und auch die Stellungnahmen der Beigeladenen sind, soweit ich das verfolgen konnte, noch offen. Und wenn das alles erfolgt ist, muss auch die DFL-Mitgliederversammlung per Beschluss mit 2/3 Mehrheit diese Anpassung an die Satzung dann noch zustimmen. Das ist sozusagen der Stand der Dinge.
Nur und kurz, 12,5 bei Hoffenheim ist die, also anders als bei Bayer Leverkusen. Genau, und dann der Ausgleich von den Medienerlösen irgendwie gleich abgezogen, ne? So zum Prozedere.
Ja, aber bei Hoffenheim, das fällt ja jetzt weg.
Das fällt weg, wenn es umgesetzt ist.
Genau.
Ich glaube, heute war es noch nicht vollzogen. Ne?
Es wird noch geprüft. Ich glaube, in steuerlicher Hinsicht wird es
genau
geprüft.
Also nur so war der Vorschlag.
Und jetzt wollte ich die Runde öffnen. Wie seht ihr diesen Kompromiss jetzt?
Als ich ihn das erste Mal gelesen habe und auch wenn ich ihn zum fünften Mal gelesen habe, finde ich ihn nicht sonderlich überzeugend. Was ich mich vor allem frage, was es wirklich bringen soll, ist die Entsendung des Vereinsvertreters ins Aufsichtsgremium. Also so wie ich das verstehe, ist es ein Vertreter, der kann keine Mehrheiten bilden. Und das Einzige, was der hat, ist irgendwie eine symbolische Funktion und ein Vetorecht. Und das Vetorecht aber auch nur bei solchen Fragen, die irgendwie Logos und Vereinsfarben betreffen, die ja ehrlich gesagt noch, also wann wurden die denn mal angetastet? Ich kann mich mal irgendwie an Eishockey Düsseldorfer EG erinnern, die in den 80er Jahren oder so mal ihre Trikots von Rot-Gelb auf Epson Sponsorfarben geändert haben. Aber sonst war das doch nie ein großes Thema.
In England schon, ne? In England passiert das häufiger da.
In Salzburg haben sie es ja auch so gemacht.
Ja, gut, aber.
Ja, also in Deutschland kann ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Also das
überzeugt mich jetzt nicht so richtig. Ja. Und dann ist ja immer so die Kraft des Faktischen. Also der eine Vertreter des Vereins muss sich ja dann auch irgendwie erstmal gegen den Rest durchsetzen. Und alle, die irgendwie schon mal in Gremien gesessen haben, wissen, dass da auch irgendwie andere Kräfte am Wirken sind und da die Einzelpersonen jetzt nicht unbedingt da was bewegen kann. Also deswegen frage ich mich, was das bewirken soll, diese Idee. Und die zweite mit den Erlösen, die kann ich jetzt noch nicht so richtig greifen, weil ich schlicht nicht weiß, was denn das finanziell bedeutet und ob das Konzerne wie VW oder Bayer Leverkusen dann tatsächlich kratzt, wenn die da irgendwas ausgleichen müssen.
Ich finde also diesen Ansatz des Bestandsschutz. Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass dein Begehren dann halt irgendwie, du stößt dich wahrscheinlich auch daran, dass eben Vereine wie Leipzig oder sowas, also die faktischen Umgehungen einfach davon nicht abgedeckt werden. Aber das ist jetzt wahrscheinlich einfach den Umstand geschuldet, dass das kartellrechtlich jetzt einfach so nicht Gegenstand war und überprüfbar ist. Ich finde diese Bestandsregelung, ich kann den Versuch nachvollziehen. Ich finde das jetzt auch mit den Ausgleichszahlungen und sowas, dem Risiko da irgendwie beizukommen, dass die Vereine mit so einem wirtschaftlichen Potenzial im Hintergrund da einfach ins Verlustgeschäft gehen können, ohne dass das sich irgendwie auf ihre Umsätze auswirkt, auf der Habenseite, dass man da die kostbaren Medienerlöse antastet, finde ich nachvollziehbar. Die Sperrminorität da über das Vetorecht, wie sich das umsetzen lässt, muss man schauen, aber so auf dem Papier ist es zumindest ein Tool, wenn man da entsprechend gute Vertreter platziert, dann hat der Verein sicherlich auch schon einiges Gewicht. Also ich finde es, wie gesagt, ich finde Leverkusen, Wolfsburg, insbesondere Leverkusen gehört aus meiner Sicht zur Liga und hat sich diesen Bestandsschutz auch irgendwie erarbeitet in den Strukturen als langjähriges Mitglied. Also ich bin da nicht ganz so kritisch. Für mich ist es natürlich jetzt eine kosmetische Flickerei, die jetzt nicht alle Bedenken da beseitigt, aber ich finde das schon einen tragfähigen Vorschlag.
Es haben sich ja einige Protagonisten aus der Bundesliga positiv zu dem Kompromiss geäußert. Ich bin da mehr bei Fabian, weil klar ist doch, dass es im Kartellrecht eigentlich dieses Institut des Bestandsschutzes nicht geben kann. Und nach wie vor sind diese zwei Clubs eben dann privilegiert. Oder wenn man Leipzig, weil du Leipzig noch erwähntest, wenn man Leipzig noch mit einschließt, eben drei Clubs. Und das Bundeskartellamt hatte in der vorläufigen Einschätzung auch Leipzig angedeutet, dass eben der Telos nicht erfüllt wird, weil diese Mitgliederoffenheit, die 50+1 eigentlich voraussetzt, nicht gegeben ist. Und insofern, es ist ein Kompromiss, aber das Ziel, Rechtssicherheit zu schaffen, damit wird meines Erachtens verfehlt. Ob es dann auf lange Sicht halten wird mit den jetzigen Änderungen, ist damit für mich total offen und ungewiss. Und jetzt aus Fansicht nochmal, also alle Fanvereinigungen haben sich ja auch gegen diesen Kompromiss ausgesprochen, was natürlich auch irgendwo voraussehbar war bei so einem Kompromiss. Also da hätte ich mir eben auch gewünscht, dass man die beiden Clubs oder auch eine Regel findet, dass man sagt, Mitgliederoffenheit muss auch gewährleistet sein und gegenüber Leverkusen und Wolfsburg doch noch nicht nur dieses Entsenderecht vorsieht, sondern doch noch eine strengere strukturelle Änderung.
Was ich mich gefragt habe, warum denn nur eine Person, die entsendet wird?
Warum? Es geht so ein bisschen in die Richtung Golden Share, dass man halt ein Vetorecht hat, aber keine Mehrheit. Das ist ein.
Aber eine Person wirkt so ein bisschen, nichts Halbes, nichts Ganzes. Das ist so, das hat so was sehr Symbolisches, finde ich. Und dafür macht es auf mich dann schon den Eindruck, als wolle man am Ende irgendwas aufs Blatt Papier bringen, was alle Stakeholder irgendwie mit ins Boot nimmt und keinem so richtig wehtut. Ja. Und deswegen glaube ich, den Kern der Sache auch nicht irgendwie anfassen will.
Ja.
Und wenn das Bundeskartellamt mitspielt, du hast ja gesagt, du verstehst die Äußerung von Andreas Mund, also das ist der Präsident vom Bundeskartellamt, so dass da im Prinzip schon der Weg durchs Kartellamt geebnet ist. Es liest sich tatsächlich so ein bisschen so, wir sind aber Juristen und wissen, dass damit natürlich noch nicht alles gesagt ist, aber.
Ja, vor allem die Hürde dann Zweidrittelmehrheit ist wahrscheinlich dann nochmal eine.
Oder?
Das. Ja, je nachdem. Also ich weiß nicht, wie die Meinung ist da in der DFL-Mitgliederversammlung.
Hm. Okay, ja, warten wir das ab. Warten wir auch ab, was Martin Kind macht.
Ja.
Oder Hasan Ismaik.
Ja.
Also das Thema ist sicherlich noch nicht durch. Gut. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Es geht wieder um ein Gerichtsverfahren. Diesmal hat sich das Bundesverfassungsgericht mit einer, wie ich finde, sehr spannenden Frage beschäftigt. Nämlich, wie es sich verhält mit Mitgliedern radikaler Organisationen, die Vereinsmitglieder sind oder die vielleicht sogar Positionen in Vereinen besetzen. Und die Frage, wem wird man die los? Und der zugrunde liegende Fall war folgender. Der Landesvorsitzende der Hamburger NPD, der heißt Lennart Schwarzbach, Namen darf ich übrigens nennen, weil der ist in einem Artikel in der FAZ, den verlinken wir auch in den Shownotes, ist der auch erwähnt. Der wurde im Jahr 2019 von seinem Verein TSV Appen, das ist ein in Schleswig-Holstein ansässiger Club, wegen seiner Zugehörigkeit zur NPD ausgeschlossen. Und Der Verein hatte diesen Ausschluss mehrfach versucht, allerdings erfolglos, und ist dann irgendwann im Jahr 2018 auf die Idee gekommen, seine Satzung zu ändern und in die Satzung einen Passus mit reinzunehmen, wonach Mitglieder von extremistischen Organisationen, gleich welcher politischen Ausrichtung, sowie Mitglieder rassistisch und fremdenfeindlich organisierter Organisationen, wie zum Beispiel der NPD, also so steht es ausdrücklich in der Satzung drin, und ihre Landesverbände nicht Mitglied des Vereins werden können. Und in einem nächsten Passus hat er dann auch noch geregelt, wenn solche Personen schon Mitglied sind, dann können sie ausgeschlossen werden. Und das geschah, und daraufhin hat sich dann das betroffene Mitglied durch mehrere Instanzen versucht, zivilrechtlich durchzuklagen und diesen Ausschluss rückgängig zu machen. Das ist ihm nicht gelungen. Und schließlich, als dann der Rechtsweg erschöpft war, hat er sich ans Bundesverfassungsgericht gewendet, um mit Blick auf sein Grundrecht des allgemeinen Gleichbehandlungsgebots die Entscheidung sozusagen nochmal zu revidieren. Vielleicht ein kurzer, das Bundesverfassungsgericht hat, das kann ich jetzt schon vorwegnehmen, die Verfassungsbeschwerde nicht angenommen. Nicht angenommen heißt, sie haben in der Sache überhaupt nicht entschieden, sondern sie können im Vorfeld immer entscheiden, ob sie eine Verfassungsbeschwerde für so wichtig oder so durchgreifend halten, dass sie zur Entscheidung annehmen und dann darüber eben entscheiden, oder ob sie von vornherein eben abwürgen. Und Letzteres haben sie gemacht. Im Übrigen, schätzt mal, Jungs, wie viel Prozent von eingelegten Verfassungsbeschwerden nicht angenommen werden?
Nicht angenommen?
Ja.
Mehr als 95%.
Leider, ja. Hohe Quote.
Ja, also so um die 90%
rum. Auch so wie bei Nichtzulassungsbeschwerden zum BGH, oder? Mhm.
Tatsächlich eine wahnsinnig hohe Quote.
Die Besonderheit ist hier, dass sie es begründet haben, ne?
Genau. Normalerweise muss das nicht begründet werden.
Das muss ich auch schon erfahren. Die Verfassungsbeschwerde zu kompliziertesten Fragen rund ums Urheberrecht auf 100 Seiten ausführlich und dezidiert begründet, dann mit dem einfachen Satz um die Ohren gehauen zu kriegen, wird nicht zur Entscheidung angenommen. Danke, auf Wiedersehen.
Ja, das kann ziemlich niederschmetternd sein. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, das Bundesverfassungsgericht kann jeder anrufen und mit jeder Kleinigkeit. Es gibt ein ganz interessantes Interview bei Jung und Naiv. Da hat Thilo Jung sich mit dem ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voskuhle, eine Stunde oder anderthalb Stunden lang unterhalten. Das kann ich sehr empfehlen, weil da sehr gut dargestellt wird, wie so dieses Bundesverfassungsgericht arbeitet.
Weil es eben jeder kann, hätte ich schon erwartet, dass meine wenigstens dann entsprechend gewürdigt wird mit einer Begründung, warum nicht, weil sie eben doch sich unterscheidet, hoffentlich von der Lehrer-Verfassungsbeschwerde gegen den Gartenzaun um die Ecke. Ja. Aber das ist mein persönliches
Problem. Vielleicht gewährt ihr das Leben ja noch ein paar Chancen.
Nein, eine habe ich auch gewonnen, von daher passt es ja.
Gut, also was macht eigentlich das Bundesverfassungsgericht? Das Bundesverfassungsgericht kann im Prinzip Gerichtsentscheidungen, letztinstanzliche Gerichtsentscheidungen überprüfen, aber nur darauf, ob Verfassungsrecht verletzt wurde. Und jetzt die nächste Frage in die Runde. Warum kann denn das Verfassungsgericht überhaupt einen Streit zwischen Privaten entscheiden?
Ja, wollte ich hier stellen. Ja, das ist nämlich echt die Frage, ob da Artikel 3 überhaupt anwendbar ist im Verhältnis zwischen Privaten. Aber hier hat man eben das Verhältnis zwischen einem Mitglied und einem Verein. Und über das Einfallstor 242 ist dann Artikel 3 anwendbar. Und weil es eben ein Verein, eine Personenvereinigung ist, muss der Verein auch dieses Grundrecht beachten dann. Eine mittelbare Trittwirkung der Grundrechte.
Ja, das ist doch das Stichwort. In der Prüfung hättest du gerade noch so die Kurve gefühlt. Ja, der Prüfer wartet, wenn jetzt das Wort nicht fällt, dann haben wir ein Problem.
Also weil grundsätzlich Grundrechtsadressat immer nur die öffentliche Hand ist, also der Staat, aber Holger hat es richtig gesagt, mittelbare Drittwirkung. Also wenn eine Entscheidung ersichtlich Grundrechtswerte auch Grundrechtswerte, die Private in den Schutzbereich mit einnehmen, missachtet hat, dann kann das Bundesverfassungsgericht das überprüfen.
Das hört sich natürlich noch viel schöner an, ja.
Das kann halt über ausfüllungsbedürftige Rechtsbegriffe und diverse Einfallstore dann erfolgen, genau.
Hier ging es darum, dass sich das Vereinsmitglied auf den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz berufen hat, Artikel 3, und da insbesondere auf das Diskriminierungsverbot. Das steht in Artikel 3 Absatz 3 drin. Da steht im Prinzip drin, man darf Menschen nicht aufgrund ihrer Religion, aufgrund ihrer politischen Anschauung, Geschlecht oder Herkunft diskriminieren oder benachteiligen. Und was er natürlich dann gesagt hat, ist, naja, er ist ja in einer, seine politische Richtung ist ja frei. Und im Übrigen, kleiner Einschub, die NPD ist bis heute nicht als verfassungswidrige Vereinigung eingestuft worden. Ja, wir erinnern uns, es gab mal zwei Verfahren, eins 2001 und eins 2017. Jedes Mal ist die das Bestreben, die NPD als verfassungswidrig zu erklären, vom Bundesverfassungsgericht gescheitert. Einmal ging es irgendwie um die V-Leute, die da ein Problem waren. Und beim letzten Mal hat das Bundesverfassungsgericht zwar gesagt, ich zitiere es mal, die NPD ist als Antragsgegnerin, die NPD als Antragsgegnerin strebt nach ihren Zielen und dem Verhalten ihrer Anhänger die Beseitigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung an. Sie zielt auf eine Ersetzung der bestehenden Verfassungsordnung durch einen an der ethnischen Volksgemeinschaft ausgerichteten autoritären Nationalstaat und so weiter und so weiter. Es fehlt jedoch an konkreten Anhaltspunkten von Gewicht, die es zumindest möglich erscheinen lassen, dass dieses Handeln zum Erfolg führt. Also im Prinzip hat man die NPD schon als verfassungswidrig eingeordnet, aber die Folgen oder die Auswirkungen angezweifelt. Und deswegen hat das keinen Erfolg. Und jetzt hatte sich das Bundesverfassungsgericht eben mit der Frage zu befassen, wie ist es im konkreten Fall? Ist das Mitglied aufgrund seiner politischen Anschauung zu Unrecht diskriminiert worden? Und da hat es kurz und knapp gesagt, es sei jetzt erstmal völlig egal, ob jetzt im konkreten Fall eine politische Ansicht oder wie die politische Ansicht jetzt irgendwie zu bewerten sei. Fakt ist oder maßgeblich ist, dass sich der Verein selbst auf ein Grundrecht berufen kann, nämlich das der Vereinsautonomie. Das ergibt sich aus Artikel 9, das ist die Vereinigungsfreiheit, Artikel 9 Absatz 2 genau. Und deswegen kann er wie im privaten Rechtsverkehr bestimmen, mit wem er kontrahiert, also wer bei ihm Mitglied sein darf und wer nicht Mitglied sein darf. Und die Mitgliedschaft kann er auch an die Nichtmöglichkeit der Mitgliedschaft kann er auch an Betätigung für bestimmte politische Parteien knüpfen. Allerdings darf das dann keine willkürliche Bewertung sein, sondern es muss sich dann schon irgendwie schlüssig an den Grundwerten der Verfassung entlanghangeln. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, also dass man da jetzt irgendwie die NPD-Mitglieder nicht drin haben will, das sei nicht zu beanstanden, weil es letztlich aus der Verfassung hervorgeht, dass man verfassungsfeindliche Organisationen bekämpfen kann.
Das macht Sinn. Also wenn man das jetzt mal auf den Sport überträgt, wenn ich einen Tennisclub nehme und erstellen jetzt 100 Personen einen Antrag auf Aufnahme und der Tennisclub weiß genau, bei den Menschen handelt es sich um Fußballer, die den Tennisclub kapern wollen, um da einen Fußballclub draus zu machen, dann könnte man das wahrscheinlich dann auch ablehnen. Also je nach Satzung halt, aber je nach Satzung.
Ja.
Aber im Prinzip können dann die Mitglieder schon in eine Richtung gehen, die dem Verein auch, also dem Vereinszweck auch entspricht.
Ja. Also ganz, ganz wichtig ist, als Fazit auch dieser Entscheidung, dass sich die Ausschlussgründe aus der Satzung ergeben müssen. Mhm. Das heißt, du musst schon was in der Satzung haben. Mit anderen Worten, was nehmen wir mit, wenn man die Grundlage schaffen möchte, Mitglieder bestimmter politischer extremer Richtungen auszuschließen, muss man seine Satzung anpassen. Da muss man auch ein bisschen sorgfältig sein und die so formulieren, dass das klar ist, wen das betrifft und wen das nicht betrifft.
Und eine Satzungsanpassung ist auch ja nur möglich, wenn die Mitgliederversammlung da mit qualifizierter Mehrheit
das
Ganze beschließt.
Genau. Und dann erstreckt sich die gerichtliche Kontrolle tatsächlich nur noch darauf, ob das verbandsinterne Ausschlussverfahren eingehalten wurde, ob die konkrete verhängte Maßnahme eben Stütze in der Satzung findet und die zugrunde liegenden Tatsachen fehlerfrei ermittelt wurden, die dann eben in dem Fall zu dem Ausschluss führen und die Maßnahmen nicht irgendwie grob, unbillig oder willkürlich sind und auch die Satzungsregelung natürlich nicht willkürlich getroffen ist. Dann das nächste Thema, das wir auf dem Programm haben, ist das EuGH-Verfahren zum UEFA-Nachwuchsspielerreglement. Holger, your turn.
Ja, also im Monat März war wieder ganz schön viel los und am 9.3. hat der Generalanwalt Spuna seine Schlussanträge in diesem EuGH-Verfahren zur Nachwuchsspielerregelung der UEFA veröffentlicht. Und er ist der Ansicht, dass diese UEFA-Regelung, wonach als Nachwuchsspieler auch Spieler gelten, die von anderen Vereinen in derselben nationalen Liga ausgebildet wurden, gegen die Arbeitnehmerfreizügigkeit verstößt. Die Regelung führe zu einer ungerechtfertigten, mittelbaren Diskriminierung von Spielern aus anderen Mitgliedstaaten. Es ist erstmal hört sich das aus meiner Sicht abwegig an, wenn man aber tiefer einsteigt, macht das Ganze schon Sinn, denn
also nochmal, nur damit man es, oder führst du es noch aus? Es ist ja,
Ich sag jetzt nochmal was zum Sachverhalt.
Ja, okay.
Ja, also in den UEFA-Regelungen werden Nachwuchsspieler als Spieler definiert, die unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit mindestens 3 Jahre lang im Alter zwischen 15 und 21 von ihrem Verein oder einem anderen Verein in derselben nationalen Liga ausgebildet wurden. Und das ist das Entscheidende an dieser UEFA-Regel. Und die UEFA-Regel sagt dazu noch, dass 4 Nachwuchsspieler von 8 in dem jeweiligen Verein ausgebildet werden müssen. Ja, also 8 Nachwuchsspieler müssen auf der Liste stehen, 4 davon müssen im eigenen Verein ausgebildet worden sein und 4 können aus dem anderen Verein, aus dem gleichen Verband ausgebildet worden sein. Und jetzt war es halt so, dass der belgische Verband diese 4-aus-8-Regelung nicht in seine Statuten übernommen hat. Ja? Also in Belgien war es dann möglich, dass ein Verein sich einfach 8 Spieler holen konnte aus dem Verein, aus dem belgischen Verband. Und jetzt hat Royal Antwerpen sich gegen die UEFA-Regel als solche und auch gegen die des belgischen Verbands gewendet und hat gesagt, es ist ein Verstoß gegen die Arbeitnehmerfreizügigkeit aus dem AIUV, weil er mittelbar ausländische Spieler, also EU-Ausländer, diskriminiert, die zu dem Verein kommen müssen, weil es eben diese Homegrown-Regel in den Statuten gibt. Und der Generalanwalt hat sich das jetzt angeschaut und sagt, ja, er hat für diese Beschwerde Verständnis insoweit, dass er eine mittelbare Diskriminierung enthält, die nicht gerechtfertigt ist. Die UEFA-Regelung ist zwar nicht ganz so stark wie die belgische Regel, aber es könnte, und da drückt er sich leider nicht klar aus, noch nicht klar aus, dass auch die UEFA-Regel nicht kohärent und geeignet ist, die verfolgten Ziele, nämlich die Ausbildung junger Spieler, zu erreichen oder zu fördern.
Ja? Also die UEFA-Regelung nicht ganz so verletzend wie die belgische,
ja, aber genau. Immer noch. Genau, genau. Und könnt ihr der Argumentation folgen? Also beim Bosman-Urteil war es ja viel klarer. Da hat man eben die Ausländerzahl reduziert von vornherein. Es waren, glaube ich, 3+2-Regel wurde damals angegriffen. Also du durftest nicht mehr als 3 EU-Ausländer im Kader haben. Beziehungsweise, da gab es doch auch den Fall von Christoph Daum, der dann den 3. Ausländer eingewechselt hat.
Leeds United,
du durftest nur 2 Ausländer auf dem Feld auch haben. Mhm. Ja? Und dass das natürlich gegen die Arbeitnehmerfreizügigkeit des EU-Vertrags verstößt, ist offensichtlich aus der heutigen Sicht. Und jetzt hat man halt diese Regelung im Nachwuchsbereich, die dazu dienen soll, die eigenen Nachwuchs auszubilden und dafür zu sorgen, dass aus dem jeweiligen Verband Spieler hochkommen. Und das wird als Ziel, als legitimes Ziel anerkannt. Und die Frage ist halt, wo die Grenze ist, ja, und wie man die Regeln ausgestalten muss, damit sie noch mit dem EU-Recht vereinbar ist.
Also die Befürchtung ist jetzt, der belgische Club, RSC Anderlecht oder wie auch immer, hat erfüllt sein Kontingent von 8 Nachwuchsspielern. Und das sind aber alles Belgier. Und wenn da mal irgendwie einer vorstellig wird aus Portugal oder aus Griechenland, sagen die, nö.
Ja, ich glaube, der Ansatz ist...
Weil sonst kriegen wir das Kontingent nicht voll.
Nee, eigentlich andersrum.
Also ich glaube, der Vorwurf ist, dass größere Verbände privilegiert würden im europäischen Austausch. Also dass du quasi, dass du die mittelbare Beeinträchtigung, die einhergeht und das legitime Ziel, was er sieht, dass man die Ausbildung fördert, wird quasi abgeschwächt oder vielleicht so ganz gar abgeschafft, indem man quasi es zulässt, auf die Ligen auch zurückzugreifen und die Vereine selbst gar nicht mehr zu zwingen, auszubilden. Und im Gleichschritt würde das dann halt die größere Verbände im Vergleich zu anderen Verbänden in anderen Ländern irgendwie privilegieren, weil da die auch viel größeres Anzahl an Spieler dann zurückgreifen können. So habe ich es verstanden.
Also das ist der entscheidende Punkt, dass Vereine in dem Verband, und umso größer der Verband, umso höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Vereine sich dann sagen, warum soll ich selbst ausbilden, wenn ich sie auch aus anderen Vereinen einfach holen kann und die Regel trotzdem erfüllt. Deswegen ist die Regel nicht geeignet, um dieses Ziel, das damit verfolgt wird, zu erreichen.
Mhm.
Ja, das ist so der Hintergrund. Und dann auch trotzdem nochmal die Argumentation des Generalanwalts, der sagt, umso jünger ein Spieler ist, umso wahrscheinlicher ist er, dass er aus dem Verband kommt. Und das ist sozusagen die Folge des grenzüberschreitenden Bezugs wieder, den man ja braucht für die Anwendung des EU-Rechts.
Mhm.
Ja, und dadurch hat man diese mittelbare Diskriminierung von ausländischen Jugendlichen, von ausländischen Nachwuchsspielern. Wobei man ja sagen muss, ein bisschen schräg ist es ja schon, weil Transfers unter 18 sind ja eigentlich laut FIFA-Reglement verboten. Dennoch muss ja nicht um Transfer gehen, muss ja nur in den Fällen, dass einfach die Eltern umziehen und
oder das Kind verlagern.
Genau.
Oder der Spieler wohnt dann beim Spielerberater, was ja dann auch
aber ist jetzt
häufiger passiert.
Ich frage mich jetzt schon tatsächlich, ob da der Ausbildungsgedanke, der Ausbildungswunsch dadurch wirklich in Gefahr ist, dass es Vereinen möglich ist, nicht Spieler selbst auszubilden, sondern sie eben zu sich von anderen Vereinen zu holen. Oder andersherum, ob das nicht eigentlich so ein bisschen wirklichkeitsfern ist. Weil es gibt ja nun mal unbestritten einen regen Transfer von Jugendspielern zwischen den Vereinen. Und es gibt, glaube ich, auch ein ganz berechtigtes Interesse von Jugendspielern, Vereine wechseln zu können, um sich eben sportlich zu verbessern, weil sie der Meinung sind, dass sie in dem Leistungszentrum von Bayern München besser ausgebildet werden, als wenn sie bei Hertha bleiben.
Ja, aber da kommen wir jetzt genau zu dem Pudelskern. Wenn man jetzt diese Regel so gestalten würde, dass man sagt, man muss die 8 Spieler oder die 8 Nachwuchsspieler selbst ausgebildet haben, dann ist es doch, dann kann man sich nicht mehr, dann gibt's keine Ausrede mehr dafür, sondern dann muss man tatsächlich selbst ausbilden. Wie erfolgreich das ist, das wird sich dann zeigen. Aber und diese Pflicht zur Ausbildung verstärkt auch wieder die Ausgeglichenheit des Wettbewerbs auf dieser Ebene, wenn die Nachwuchsspieler nicht sofort zu den besten Clubs in dem jeweiligen Verband wechseln. Insofern kann ich dem schon folgen, und das ist das zweite Argument des Generalanwalts, dass die Ausgeglichenheit des Wettbewerbs spielt auch in dem Zusammenhang eine Rolle. Und da wollte ich euch jetzt fragen, ob ihr euch eine Neufassung der UEFA-Regel vorstellen könnt, die mit die EU-rechtskonform dann wäre, und Spooner macht da selbst eigentlich einen Vorschlag in der Fußnote.
Ja, ich komme jetzt so schnell nicht auf eine neue Klausel. Ich irgendwie bin ich trotzdem noch nicht so ganz, ich will jetzt nicht sagen überzeugt, habe ich noch nicht so ganz durchdrungen, weil ich finde einfach, also aus meiner Sicht, erstmal aus meiner deutschen Sicht, jeder Bundesligist hat doch ein Nachwuchsleistungszentrum, ja, oder? Also das ist ja, doch, also die bilden doch sowieso alle aus. Und warum?
Aber warum? Also es gibt ja immer noch die Drei-Jahres-Regel. Also wenn jetzt ein 17-Jähriger kommt, dann muss man auch sehen, dann könnte es gerade noch reichen. Aber wenn man einen holt ins Nachwuchsleistungszentrum, reicht es ja dann nicht aus.
Genau.
Das ja?
Genau.
Und deswegen, das ist schon die Frage, wenn man die 36 NLZs anschaut, wie viel da jeder Verein immer selbst ausgebildet hat. Ja. Also.
Okay, gut, aber jetzt ist es so, du hast die selbst Ausgebildeten und jetzt ist vielleicht irgendwie deine Ausbildung nicht so top. Und jetzt musst du aber die 8 Kaderplätze voll machen mit deinen Leuten und bist jetzt aber als ein Verein, der in der Champions League vielleicht spielt, sagst du dir, ja, aber also das schwächt jetzt meinen Kader schon enorm, wenn ich irgendwie da die 4 Jungs da auch noch mit reinnehmen muss.
Deswegen finde ich eigentlich die bestehende Regelung der UEFA ganz gut, diese Aufteilung, dass 4 müssen, 4 gewährleistet, dass man die aus der Liga, aus dem Verband sich holen kann, schafft eine gewisse Offenheit des Marktes und trägt den wirtschaftlichen Realitäten Rechnung und 4 aus der eigenen Ausbildung verpflichtet die Vereine, ihrer Ausbildungstätigkeit und ihrer Verpflichtung nachzukommen. Insofern finde ich die bestehende Regelung eigentlich sehr, 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 ja, solomonisch und auch dem praktischen Realität entsprechend.
Fand ich auch genauso wie du, Robert. Was Spuna jetzt vorschlägt und damit könnte wahrscheinlich auch die Clubs leben, wenn man einfach die Zahl der Nachwuchsspieler, die erforderlich sind, einfach verringert auf 4 und dann sagt man, das müssen aber echte sein. Ich weiß nicht, ob man damit dann was gewinnen würde. Auf jeden Fall würde es den Spielraum für die Clubs erhöhen und es wäre dieses legitime Ziel würde mit dieser Regel erreicht, ohne damit, dass man anderen möglicherweise EU-Rechtsverstößen vorbeugt.
Könnt ihr mir folgen? Ich habe noch irgendwie Denkschwierigkeiten, aber ich glaube, ich kann dir am Ansatz folgen. Ich würde trotzdem immer sagen, also um den Nachwuchs generell zu fördern, finde ich es irgendwie noch sinnvoller, 8 Nachwuchsplätze zu haben,
eben,
haben zu müssen, als nur 4. Und ob die Spieler dann irgendwie transferiert worden sind zu dem Verein, finde ich als Außenstehender jetzt irgendwie, das wäre mir erstmal herzlich egal.
Also, wir reden ja immer darüber, ich meine, die englische Liga hatte da lange und hatte ein Problem damit, dass man einfach hier den Nachwuchs eine Chance gibt, dass man den fördert und dass man eben halt.
Aber ich finde schon, dass die Regelung von echten Nachwuchsspielern, die wirklich in dem Verein ausgebildet wurden, extrem charmant ist, weil man dann auch sozusagen die Identifikation wieder schärft.
Ja, aber haben wir doch 4. 4 sind es ja.
Naja, in Belgien war es ja nicht so.
Ja gut, die muss weg. Die wird kassiert und das bleibt beim Alten.
Ja, aber dann hast du wieder das Problem, dass es immer noch EU-rechtswidrig ist, weil du halt sagst, die Einheimischen oder die Inländer wären bevorzugt.
Mit der Größe aber der Verbände.
Der Generalanwalt hat doch festgestellt, dass die Jugendspieler sowieso in der Regel am Heimatort bleiben.
Nee. Dass die aus dem Heimatort kommen, das ist ja der Punkt. Die Jugendspieler kommen aus dem Heimatort und das ist sozusagen die Diskriminierung gegenüber, man kann ja auch vorstellen, jetzt immer, das ist mein Beispiel in solchen Fällen immer, dass es grenznah ist.
Ja, ich weiß.
Aus Holland.
Genau. Der Deutsche, der dann irgendwie in Belgien Fuß fassen möchte.
Genau.
Habe ich schon verstanden. Das war auch nicht ganz ernst gemeint, aber.
Ach so. Sorry.
ja. Ja.
Ja, und, okay. und also ist ein, ich bin gespannt, wie der EuGH das Ganze entscheidet. Entscheiden wird. Wird auch dieses Jahr noch entschieden. Und jetzt der Kontext zum Super League-Verfahren.
Eine kurze Zwischenfrage. Ja, ist es richtig, dass der Anwaltskollege, der hier den Club da vertritt aus Antwerpen, dass das derselbe ist, der das Bosman unterstritten hat?
Ja.
Schon cool.
Ja. Okay. Also Kontext zum Super League-Verfahren ist der, dass der Generalanwalt sich hier nochmals zu Artikel 165, also dem Sportartikel im AEUV, geäußert hat. Und in einem Gastbeitrag im Sportteil der FAZ hat dann Professor Herrmann vor voreiligen Schlüssen der Schlussanträge des Generalanwalts Rantos im Superleague-Verfahren gewarnt. Er sagt, er ist der Meinung, dass die Rantos-Schlussanträge argumentative Schwächen enthalten und dass der Generalanwalt Spuna in dieser Sache jetzt hier diese Schwächen deutlich offengelegt hätte. Ich sehe das nicht ganz so. Was klar ist, diese Argumentation, dass Artikel 165 Verfassungsrang genießt, sie ist natürlich gewagt, die Rantos da vertritt.
Und, also das ist dieses europäische Sportrechtsmodell.
Ja, genau. Dass es eben Verfassungsrang hätte. Aber auf den Fall angewendet, macht es für mich keinen Unterschied, weil diese Kartellrechtsrechtfertigung durch das europäische Sportmodell ja nicht von vornherein der UEFA einen Freifahrtsschein ausstellt, sondern dass eben diese Wettbewerbsbeschränkung gerechtfertigt sein kann. Und nichts anderes passiert ja auch hier, denn Spuna sagt dann auch in seinen Schlussanträgen, und das finde ich wirklich ganz wichtig, weil es macht natürlich von der Dogmatik macht es einen Unterschied, aber nicht vom Ergebnis. Wenn ich hier mal zitieren darf: Insoweit kann ich mich voll und ganz den Schlussanträgen des Generalanwalts Rantos in der Rechtssache European Super League Company anschließen, in denen es heißt, die besonderen Merkmale des Sports können zwar nicht geltend gemacht werden, um sportliche Tätigkeiten vom Anwendungsbereich des EU-Vertrags und des AEUV auszuschließen, doch können die in Artikel 165 AEUV enthaltenen Verweise auf die Besonderheiten sowie die soziale und erzieherische Funktion des Sports, insbesondere für die Analyse der etwaigen objektiven Rechtfertigung der Beschränkung des Wettbewerbs oder der Grundfreiheiten im sportlichen Bereich relevant sein. Und das ist sozusagen nochmal in anderen Worten das, was ich eben versucht habe zu erklären, dass eine Rechtfertigung durch Artikel 165 möglich ist, egal ob man den jetzt Verfassungsrang einräumen möchte oder nicht. Ja. Und es wird spannend, wirklich sportrechtlich äußerst spannendes Jahr werden, wie der EuGH dann entscheidet in den beiden Verfahren. Und wir werden berichten.
Mhm. Also vielleicht dazu kurze Anmerkung von mir. Du hast einen Aufsatz dazu geschrieben in der Spoprax.
Ehrlich? Aha, okay.
Der ist gut, ich finde den gut.
Danke.
Ich kann dir da auch folgen, weil ich sehe in 165 AEUV kein Grundrecht eines europäischen Sportrechts oder Entschuldigung, eines europäischen Sportmodells, beziehungsweise sehe ich das europäische Sportmodell dort nicht drin. Also im Sinne eines einzigen akzeptablen Sportmodells, das sich die EU irgendwie zum Vorbild nehmen soll.
Ja, aber da muss ich jetzt doch nochmal was dazu sagen, weil das jetzt genau sozusagen der Streit ist, ob es ein europäischen Sportmodell gibt oder nicht. Meines Erachtens gibt es das, nämlich ausgedrückt in diesem Ein-Platz-Prinzip und der Offenheit der Ligen und der Wettbewerbe mit Auf- und Absteigern. Professor Herrmann sagt dann, ja, es gibt Merkmale eines Sportmodells, aber es gibt kein europäisches Sportmodell. Es ist so ein bisschen ein Streit um das Kaisers Bad. Letztlich ist es doch eine politische Entscheidung, ob man dieses Ein-Platz-Prinzip und alles, was damit zusammenhängt, was ich eben erwähnt habe, schützen möchte. Und dieses alte europäische System bewahren möchte dadurch, indem es diesen Schutz bekommt. Oder ob man sagt, mir ist alles egal, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr seid nicht besser gestellt als irgendwelche privaten Fitnessstudios, die irgendwas machen. Dann sind wir im ganz normalen wirtschaftlichen Bereich, wo es keinen Schutz mehr gibt. Und das sehe ich da eben nicht. Und Professor Herrmann, bei allem Respekt, aber wenn er dann Euroleague im Basketball als positives Beispiel darstellt, dann kann ich dem eben auch nicht folgen, Weil aus meiner Sicht werden Sportligen durch so eine Entwicklung verwässert.
Ja gut, aber das Modell gibt es ja nun mal.
Ja genau, aber das Modell gibt es, weil sich die Beteiligten, Clubs, Verband und diese neue Liga darauf geeinigt haben. Ja, dann letztlich. Es gab irgendwie eine Einigung zwischen den Beteiligten. Und die ist ja im Fußball nicht in Sicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Super League jetzt in den nächsten 5 bis 10 Jahren kommen wird.
Ja, ich würde sagen, wir belassen es mal dabei.
Ja.
Ich finde, man könnte das Thema nochmal aufgreifen.
Werden wir auch wieder.
Vielleicht nochmal in einer Folge, die sich vielleicht ausschließlich damit beschäftigt, weil da kann man schon eine ganze Menge zu sagen. Oder ich würde dazu auch gern ein bisschen was sagen.
Also, wo ich Professor Herrmann nochmal recht geben muss, es ist bisher noch kein Genehmigungsantrag der Super League Company erfolgt bei der UEFA. Dass das nochmal ein neues Verfahren in Gang setzen könnte, ganz klar.
Mhm. Also, Herr Professor Herrmann, wenn Sie wollen, eine Gegenrede gewähren wir Ihnen gerne.
Seien Sie mal
hier zu Gast.
Habe ich ihm aber auch schon gesagt, ja, aber da bin ich dann auf jeden Fall dabei.
Alles klar, okay. Ja? Dann machen wir da mal eine Folge, in der wir das Thema erschöpfend behandeln. Mit Blick auf die Zeit würde ich dann ganz gerne zu dem letzten Punkt auf der Agenda kommen, den wir noch haben, nämlich das Strafrecht. Ich hatte meinen beiden Mitstreitern zuvor versprochen, dass ich das in 8 Minuten abhandle. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Wir haben sowieso schon unser Zeitlimit erreicht, aber dann überschreiten wir es nicht
ganz. Wrap it up.
Also es geht um Folgendes. Tatort Berlin, 19.05.2022, Relegationshinspiel Hertha HSV. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, weil ich war nämlich da. Und nach Spielende geraten 2 Besucher des Spiels in einen Konflikt. Und dabei streckt der Angeklagte Brandon H. aus Rostock den 55-jährigen Berliner Michael R. mit einem Faustschlag ins Gesicht nieder. Dieser fällt zu Boden, schlägt mit dem Kopf so unglücklich auf den Asphalt auf, dass er an den Verletzungen wenige Tage später im Krankenhaus verstirbt. Der Fußballfan oder der Mensch aus Rostock wurde dann ermittelt. Es gab ein Strafverfahren vom Landgericht Berlin und vor ungefähr einer Woche ist dort entschieden worden. Der Angeklagte wurde zu 3,5 Jahren Haft verurteilt und Zahlung von 10.000 an Hinterbliebene. Ich will mich mal nur mit den 3,5 Jahren Haft beschäftigen, weil mit den Grundlagen dieses Zahlungsanspruchs kenne ich mich nicht so gut aus, da ich von Hause aus kein Strafrechtler bin. Warum ist das Thema überhaupt interessant? Also mir fiel auf, dass dann, als es auf Twitter gepostet wurde, so die üblichen Kommentare kamen, ich zitiere hier mal Kommentar 1, ein Witz, der nächste Kommentar nur 3 Jahre, Fragezeichen, oder noch ein bisschen derber, das deutsche Rechtssystem ist so eine Scheiße und so weiter und so weiter, oder deutsche Justiz einfach lächerlich. Das wollen wir mal so nicht stehen lassen. Also man kann sicherlich immer darüber diskutieren, ob Gerichtsentscheidungen so getroffen hätten werden müssen oder nicht. Aber das Strafrecht ist immer ein Diskussionspunkt. Und ganz häufig, ist jedenfalls mein Eindruck, besteht da ein Missverständnis, ein sehr grobes Missverständnis darüber, was die Gerichte da eigentlich machen und nach welchen Grundlagen sie das eigentlich beurteilen müssen. Und ich fand jetzt dafür, dass ich im Strafrecht jetzt auch gar nicht so groß bewandert bin, fand ich das jetzt hier noch relativ überschaubar, was die rechtlichen Fragestellungen angeht. Und deswegen dachte ich, könnte man hier mal so ein bisschen Aufklärung betreiben. Also zunächst mal das Strafmaß. Das Strafmaß ist ja im StGB jeweils bei den Straftatbeständen, die da geregelt sind, festgelegt. Und es richtet sich nicht nach der Strafmaß richtet sich nach der Schwere des Delikts. Und die Schwere des Delikts wiederum hängt nicht allein vom Tatergebnis ab. Also man, Juristen sprechen auch vom Taterfolg, also hier dem Tod eines Menschen, sondern auch von der Art der Begehung und von den subjektiven Merkmalen beim Täter, also das, was er sich sozusagen bei Tatbegehung gedacht hat, seine Absichten oder die Absichten, die er vielleicht auch nicht hatte. Und da der Rahmen des Strafmaßes bei den einzelnen Delikten im StGB vorgegeben ist, hat der Richter bei der Strafzumessung, also bei der endgültigen Festlegung der Strafe, Ermessensspielraum. Und in diesem Ermessensspielraum wiederum ist entscheidend für die Festlegung der Strafe die sogenannte Schwere der Schuld des Angeklagten, ne? Und bei der Festlegung der Schwere der Schuld spielt zum Beispiel eine Rolle die Motive des Täters, seine Gesinnung, sein Vorleben, ob er schon Vorstrafen hatte, die Begehungsweise der Tat und unter anderem auch das Verhalten nach der Tat. Der Angeklagte wurde hier für schuldig befunden, die Tat überhaupt begangen zu haben. Das nehmen wir einfach mal so als gegeben hin. Und das Delikt, für das er verurteilt wurde, ist die Körperverletzung mit Todesfolge. Das ist in § 227 StGB geregelt. Und warum ist dieser Tatbestand einschlägig? Weil nämlich als Folge des Faustschlags, und der Faustschlag ist eine Körperverletzung, das Opfer verstorben ist, also die Todesfolge eingetreten ist. Deshalb hat auch die Tat einen sehr hohen Strafrahmen, nämlich ist sie mindestens mit 3 Jahren Freiheitsstrafe bedroht, nach oben sogar offen. Aber die Einstiegsschwelle ist im Verhältnis zu anderen Tötungsdelikten, die im StGB geregelt sind, also wie der Totschlag oder der Mord, vergleichsweise gering. Beim Totschlag ist die Freiheitsstrafe nicht unter 5 Jahre und beim Mord wird eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt. Und wie unterscheiden sich diese Delikte jetzt zu dieser Körperverletzung mit Todesfolge? Beim Totschlag brauche ich ein subjektives Element hinsichtlich der Tötung, nämlich Vorsatz. Die Tötung muss vorsätzlich erfolgt sein. Also sprich, der Täter muss in dem Bewusstsein gehandelt haben, dass das, was er macht, zum Tod führt. Und es muss ihm mindestens egal gewesen sein, ob der Tod eintritt oder nicht. Im schlimmeren Fall sogar noch muss er das ganz gezielt getan haben. Und beim Mord, das ist das schwerste Delikt, das das StGB, das das Strafrecht überhaupt kennt, da müssen dann noch so Mordmerkmale hinzukommen. Das heißt also Begleitumstände, wie dass der Täter aus Habgier gehandelt hat oder aus Rache oder heimtückisch, also sozusagen in ganz verwerflicher Art und Weise und mit ganz verwerflichen Motiven. Und diese Körperverletzung mit Todesfolge liegt immer dann vor, wenn der Täter hinsichtlich der Körperverletzung vorsätzlich gehandelt hat, aber hinsichtlich des Todeserfolges keinen Vorsatz hatte, sondern nur fahrlässig gehandelt hat. Ansonsten wäre man eben halt schon in diesen gröberen Delikten drin, die halt einen sehr viel höheren Strafrahmen vorsehen. Und und jetzt ist der Knackpunkt bei der Körperverletzung mit Todesfolge, dass ein sogenannter gefahrspezifischer Zusammenhang zwischen der Körperverletzung und dem Tod bestehen muss. Nur dann ist dieses Delikt überhaupt einschlägig. Was heißt das? Das heißt, es muss sich bereits in der Körperverletzung, also hier in dem Schlag ins Gesicht, muss eine Gefahr angelegt gewesen sein, dass das Opfer stirbt. Und diese Gefahr hat sich dann mit dem Tod tatsächlich verwirklicht. Damit will man zum Beispiel ausschließen, so ganz atypische Verläufe. Also ich piekse jemanden mit dem Finger, die Person fällt um, dreht sich 3-mal um die eigene Achse und schlägt irgendwie ganz unglücklich auf und dann tritt vielleicht noch ein anderes Ereignis ein und das führt erst zum Tod. Das will man darunter nicht fassen, sondern man will im Prinzip eine Tat ahnden, bei der der Täter schon in Betracht ziehen musste, dass der Tod jetzt auch nicht ganz fernliegende Folge ist. So, und das hört sich jedenfalls aus meiner Sicht irgendwie erstmal plausibel an, auch wenn ich den Sachverhalt jetzt nicht in allen Details kenne, dass jedenfalls man von diesem Delikt hier ausgegangen ist und dann ist man bei mindestens 3 Jahren Freiheitsstrafe und dann wäre es halt nur noch zu diskutieren, ob das Strafmaß, das sich ja am unteren Rande dieses Strafrahmens befindet, ob das jetzt okay ist oder nicht. Da muss man dann aber sagen, dazu fehlen mir dann die Einblicke, um das beurteilen zu können. Ich kann mir nur vorstellen, dass diese untere Grenze möglicherweise deswegen angesetzt wurde, weil zuvor offenbar das Opfer auch handgreiflich geworden sein soll. Also man hat sich da sozusagen gegenseitig gekabbelt. Und weil vielleicht der Taterfolg bei einem Faustschlag weniger vorhersehbar ist, als wenn man da irgendwie stärkere Angriffe fährt. Zum Beispiel nicht nur einmal schlägt, sondern 10-mal drauf. Oder vielleicht auch noch tritt oder den Kopf irgendwie auf den Asphalt schlägt. Insofern, Fazit, bitte Verständnis haben mit der Justiz. Also die wissen schon, was sie tun und dass man, wie gesagt, im Einzelfall da auch am Strafmaß oder an Ergebnissen mäkeln kann oder diskutieren kann, das ist okay. Aber die deutsche Justiz ist deswegen nicht lächerlich und sie ist auch, das deutsche Rechtssystem ist auch nicht scheiße.
Ja, danke. Danke, Fabian. Und ich bin da im Ergebnis, also bei deinem Appell bin ich voll bei dir. Und wir wissen, auf Twitter schlägt es ja schnell um in Beleidigungen und sachfremde Äußerungen. Nur wenn ich das jetzt einfach so höre, da hat jemand zugeschlagen und ein Mensch ist dadurch ums Leben gekommen. Und dann 3 Jahre, also ganz so fernliegend finde ich da nicht, dass man sagt, das ist aber eine geringe Strafe. Insofern, ich will jetzt keine Gegenrede halten, aber allein die Tatsache, dass da ein Mensch zugeschlagen hat und ein anderer Mensch ist ums Leben gekommen, ist schon hart. Natürlich, also ich gehe mal davon aus, dass das tatsächlich nicht wollte und also ohne Vorsatz gehandelt hat. Aber für alle Angehörigen des Opfers ist es natürlich dramatisch.
Das Katastrophe ist klar. Aber wie gesagt, ich finde das jetzt, also dass quasi eine Schlägerei ein so katastrophales Ergebnis zur Folge hat, ist jetzt auch aus Sicht eines besoffenen, pöbelnden Fußballfans jetzt sicherlich nicht antizipierbar und nicht gewollt. Ja. Insofern ist das ein schreckliches Ereignis. Klarer Appell an, dass Gewalt natürlich im Stadion überhaupt nichts zu suchen hat. Und
außerhalb auch nicht.
Außerhalb insbesondere, ja, und natürlich auch nicht. Aber vom Strafrahmen und vom Maß finde ich es jetzt ehrlich gesagt schon ein ganz schön, kein leichtes Urteil, weil ein Menschenleben wird man nie natürlich aufwiegen können. Das ist der klassische Fall.
Gab es irgendwie eine Äußerung im Hinblick auf Reue des Täters noch?
Weiß ich nichts von. Also die einzige Äußerung, die ich kenne, kam von der Verteidigung, die angekündigt hat, Rechtsmittel einzulegen.
Ja.
Was auch nicht unüblich ist, dass das unmittelbar nach der Verhandlung oder nach dem Urteilsspruch dann auch so angekündigt wird.
Nachvollziehbar auch, aber auch.
Das wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch passieren.
Ja, schlimme Sache, so oder so. Und das war der hoffentlich einer der wenigen Ausflüge ins Strafrecht. Keine besonders schöne Materie im Leben eines Sportanwaltes.
Nee, es sei denn, man ist Strafrechtler. Grüße an den Kollegen Lau. Bei Vertiefungsfragen dann bitte auch an ihn wenden, nicht an uns.
Oder an andere Kollegen.
Okay.
Du hattest am Anfang Nagelsmann erwähnt. Jetzt wollte ich euch noch fragen.
Ja.
Nächsten Samstag spielt Bayern gegen Dortmund. Was sind denn eure Tipps für den deutschen Klassiker?
Spielt Bellingham oder ist er verletzt?
Er spielt.
Okay.
Ich keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich da tippen soll. Ich find's fast drehbuchartig, oder?
Also 2-2.
Also vor dem Entscheiden oder vor dem möglicherweise meisterschaftsrichtungsweisenden Duell den Erfolgstrainer rauszuschmeißen.
Erfolgstrainer.
Naja, so erfolglos fand ich ihn jetzt nicht. Und dann den Trainer zu holen, der den kommenden Gegner jahrelang trainiert hat,
ja,
hat schon was.
Aber dann dein Drehbuch endet dann wie?
Mein Drehbuch endet mit keine Ahnung, wie das Spiel ausgeht. Bayern wird trotzdem Meister und in 2 Jahren wird Tuchel abgelöst durch Jürgen Klopp Und Jürgen Klopp wird 2 Jahre später abgelöst durch Julian Nagelsmann, der dann gereift und erfahren wieder zurückkehrt.
Also, ja.
Also okay, ich finde es schon. Kann man ja seine Wetten jetzt platzieren. Fabian hat die Empfehlung ausgesprochen.
Also ich finde dieses Geschäft einfach nur noch unmoralisch. Und wir hatten es ja schon mal davon. Ich finde, eine Saison sollte mit demselben Kader und demselben Trainer anfangen und enden. Und dann hätte man diese komischen Entscheidungen nicht. Und ich wünsche Dortmund, dass sie das Spiel gewinnen.
Die Würz im Spieltag, solche tollen.
Ja, aber habt ihr nicht viele gehört, die also gerade Dortmund-Fans, die tatsächlich sagen, jetzt hat uns die Entscheidung kostet uns die Meisterschaft. Habe ich mehrfach gehört, weil die alle gedacht haben, so wie scheinbar das Bayern-Management, dass es Nagelsmann verkacken wird mit dem Team. Und aber also meines Erachtens ist es viel zu weitgehend. Also
ich fand ja ehrlich gesagt, dass Bayern mit Nagelsmann immer dann performt hat, wenn sie mussten. Und da war es zum Beispiel PSG, Champions League, und gegen Union Berlin haben sie auch wirklich eine Meisterleistung gebracht. Also das, da war Union chancenlos und es lag nicht an Union.
Ja, ein bisschen auch, aber du hast vollkommen recht. Also das war echt stark von Bayern.
Also ich würde mal schon, naja, egal. Der neue Trainer wird es auch richten.
Ich würde so lachen, wenn Dortmund dieses Spiel gewinnt und die Meisterschaft holt, trotz des Moves hier.
Ja, warten wir es ab.
Ja, gut. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören.
Das nächste Mal wollen wir ein bisschen Spielervermittlung-Themen machen, nicht wahr?
Will ich jetzt hier nicht so vollmundig versprechen. haben wir auf dem Schirm und gucken mal, vielleicht kriegen wir auch einen Gast dazu, aber lasst euch überraschen.
Okay.
Also, dann...
Ciao,
macht's gut. Bis zur nächsten Folge.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.